Mein Name ist Markus und ich heiße euch willkommen zur Episode 26 von Heelturn im Sport 1 Wrestling Podcast. Wenn ich mich nicht ganz irre, befinden wir uns mittlerweile ungefähr beim einjährigen Jubiläum. So weit ist es schon, Martin. Servus zum 26. Mal hallo und wir haben es tatsächlich ein Jahr geschafft und die Zuschauerzahlen verheißen Gutes.
Zuschauerzahlen? Das sieht uns
Zuschauer,
ja
keiner. Zuschauer, Zuhörer.
Ja. Naja, aber ja, ich bin auch, habe mich auch neulich gefreut über den Zuspruch, den wir hier haben und ich hoffe, der steigt noch ein bisschen.
Ja, wir werden unser Bestes tun, um dies zu bewerkstelligen. Und danke auf jeden Fall fürs Zuhören oder wie ich sagen würde, Zuschauen. Aber wir haben ja wie immer inhaltlich viel zu tun, während der Martin von Podcast zu Podcast gependelt ist und sich schon über die Wrestling-Welt unterhalten hat, habe ich mir natürlich überlegt, über was könnte man heute so Besonderes reden? Und da kam mir der Geistesblitz. Road to WrestleMania. Ist echt nicht naheliegend, aber ich habe den Gedanken gefasst und dachte, wir ziehen das durch.
Ja, können wir mal so machen, ne?
Aber vorher ein kleiner Hinweis, dass wir am Wochenende Sonderausgaben von Heelturn zeigen, präsentieren werden. Sonntag und Montag
über was
jeweils
für ein Thema?
Nach den...
Über was für ein Thema?
Ich glaube, Supercard of Honor.
Ja, jetzt machen wir hier falsche
Versprechungen. Und vielleicht noch GCW. Ja. Notfalls auch über WrestleMania, ja. Sunday und Saturday. Ja. Mal schauen. Also, wir werden da Social-Media-mäßig eine große Präsenz haben. Ich habe die Ehre, Martin hat mir dieses Jahr den Vortritt gelassen, in Dallas vor Ort zu sein. Und werde davon vor Ort berichten. Guckt da gerne über Sport1 Facebook-Seite. Guckt auch über meine persönlichen Accounts at Heelturn Markus, Instagram und Twitter. Der Martin wird über seinen Twitter-Account sicherlich auch einiges zu sagen haben zu diesem ereignisreichen Wochenende. At WrestlerZähler, richtig?
Genau, richtig, ja.
Genau. Und damit genug der Werbung. Hört einfach rein und schaut, was passiert. Wird schön. Viele Interviews und viel weiteres. Bevor wir in die Road to WrestleMania starten, sollten wir aber einem nun zurückgetretenen Wrestler ehren, würdigen für seine überragend gute Karriere. Natürlich ist die Rede von Triple H. Und da habe ich mir gedacht, lass uns doch einfach mal unsere Top-Triple-H-Erinnerung ansprechen und mit der ins Gespräch einstarten. Weil wir können ja ewig über die Karriere von ihm reden. Das wird ja Scott Hall Sphären annehmen, wie unser letzter Podcast. Mhm. Deswegen aber mal jetzt kurz und bündig. Welcher Moment kommt dir, Martin, in den Kopf, wenn du an die Karriere von Triple H denkst?
Ich denke, wenn ich dran zurückdenke, ich bin doch irgendwie, ich bin ja so alt, ich kenne ihn noch als Hunter Hearst Helmsley, sein Debüt. Ich erinnere mich noch an das erste krachend verlorene WrestleMania-Match gegen den Ultimate Warrior 1996. Solche Geschichten. Aber ja, faszinierende Entwicklung. Ich glaube, der erste WWF-Titelgewinn, ich glaube, das war der SummerSlam 99, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder 2000. Den habe ich auf jeden Fall, wo es dann in Richtung The Game schon langsam ging, von der Stufe, Zwischenstufe D-Generation X, einfach der größte Heel, der bis dahin größte und bedeutendste Heel-Charakter, den WWE bis dahin hatte. Und wahrscheinlich kann man auch sagen, bis heute. Persönliche Erinnerung muss ich sagen, wo ich das erste Mal wirklich bei WrestleMania vor Ort war, 2016 in Dallas, war ich hinterher durchaus verblüfft, dass mich tatsächlich der legendäre, gibt ja viele legendäre WrestleMania-Einzüge, als der damalige WrestleMania-Einzug damals gegen Roman Reigns, also da war er natürlich am Ende seiner Schaffenskraft, mich tatsächlich doch mehr gepackt hat als sogar der Undertaker. Es hat mich irgendwie noch mehr berührt, irgendwie diesen Motorhead-Einzug, The Game, mal live zu erleben. Das war schon
krass.
Cool,
ja. Ja, da kann meine Geschichte nicht ganz mithalten. Aber dennoch habe ich natürlich auch meine Erinnerung. Jeder hat ja mal in seinem Leben so eine Phase, wo man ein bisschen Abstand zum Wrestling gewinnt. Und das war bei mir so Mitte der Nullerjahre. Da habe ich ein bisschen teilweise die Schnauze voll gehabt. Und dann ist es tatsächlich so, WrestleMania 25, ich glaube 2009, gab es dann die Orton und Legacy gegen Triple H-Fehde. Und da gab es die, also ich war großer Legacy-Fan und da war Triple H als Face-Gegenspieler halt da. Und da gab es diese Szene, in der Triple H quasi in Randy Ortons Haus einbricht und dort alles zerstört und macht. Und das war so die Vergipfelung dieser großartigen Fehde, die leider dann bei WrestleMania nicht so geendet ist, wie sie hätte enden sollen, aus meiner Sicht. Aber, und es ist vielleicht nicht der fulminanteste Moment seiner Karriere, aber der, der mich am meisten an ihn erinnert, weil er halt gerade mich wieder dazu bewegt hat, mehr den Fokus auf Wrestling zu legen. Und dafür bin ich ihm dankbar. Genauso dafür, wie ich dankbar für ihn war, dass er NXT so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Wozu wir jetzt ja in dem Interview, das er mit Stephen A. Smith gegeben hat, ja auch gehört haben, dass die, der Umschwung in der Fokussierung in WWE von ihm doch mehr getragen wird, als wir es eigentlich angenommen haben.
Ja.
Willst du das ein bisschen ausführen, Martin?
Öffentlich sagen wir es mal so, wir wissen es ja,
ja
nicht. Ich meine, letztlich, man muss bei dem Ganzen halt doch auch irgendwo die Timeline beachten, weil letztlich muss man jetzt halt schon sagen, durch die Art und Weise, wie sich das Ausmaß seiner Herzprobleme jetzt auch herauskristallisiert hat und wie er das jetzt auch bestätigt hat. Also es gab ja schon Berichte, dass das ernst war und ernster war, als es auf den ersten Blick verkauft wurde und ja, auf jeden Fall nur teilweise halt eben öffentlich gemacht wurde. In der Art und Weise, wie seine Herzprobleme, er hat ja auch einen Defibrillator eingesetzt bekommen, das schließt wirklich einfach aus, dass er der Nachfolger von Vince McMahon sein wird, weil das ist einfach ein unzumutbares Risiko für ihn und auch schließt auch aus, dass er diesen NXT-Job, den er bis dahin hatte, ein 16-Stunden-Job, mega Stress, großer Reisestress, großer akuter Stress, dass er sowas weiter ausfüllen kann. Das ist klar. Aber man darf trotzdem nicht irgendwie nicht unberücksichtigt lassen, dass ein Teil eben der Abkehr von der Art und Weise, wie Triple H WWE geprägt hat, halt eben schon gekommen ist, bevor diese Herzprobleme da waren, weil NXT 2.0, die Weichen in die Richtung, die wurden schon vorher gestellt. Und ja, inwiefern das ja, die Offenheit, die Triple H eingebracht hat mit den Charakteren, dieser nicht zwingende Fokus auf Schwergewichte, dieser Offenheit für leichtere Stars, für Indie-Stars, für die Adam Coles dieser Welt, ja, die Abkehr davon. Ja, jetzt sieht es so aus, als würde er es auf jeden Fall mittragen, hat er jetzt gesagt, wir suchen Larger-than-Life-Charaktere, wir suchen keine Typen von nebenan, weil wer Typen von nebenan will, der muss nur aus dem Fenster gucken und braucht dafür kein Geld zu zahlen. Wir wollen Larger-than-Life-Charaktere, was nicht nur zwingend super Schwergewichte meint, wie jetzt eben Brock Lesnar und Roman Reigns. Er hat ja auch in dem Kontext Becky Lynch und Charlotte Flair genannt. Es geht auch um Larger-than-Life-Charaktere, nicht nur um körperlich Larger-than-Life, aber letztlich versteht man es doch recht eindeutig als eine Aussage, deswegen, okay, ich trage mit, was hier geschieht. Und ja, er lenkt das jetzt aus sicherlich weniger verantwortlicher und aus ruhigerer Position aus mit. Aber ja, er ist jetzt den gegenwärtigen Powers That Be nicht in den Rücken gefallen bei dem Thema. Das ist festzuhalten.
Wahrscheinlich ist auch seine Mitwirkung, er scoutet ja weiterhin Talente, aber wahrscheinlich wäre es jetzt auch komplett kontraproduktiv gewesen, da, falls er eine andere Meinung hat, diese jetzt kundzutun.
Ja.
Deswegen muss man das ja natürlich, wie du es schon am Anfang gesagt hattest, natürlich erstmal so hinnehmen, aber ob es wirklich 100% seiner Meinung entspricht, sei dahingestellt. Dennoch war es interessant zu sehen.
Wenn man sich sieht, dass seine ganzen alten Vertrauten, die ja seine Personalpolitik mitgestaltet haben, jetzt alle weg sind, sieht man ja, es hat sich ja trotzdem in jedem Fall was verändert. Einfach dadurch, ja, derjenige, der halt irgendwie im Zentrum dieses Konzepts stand, steht halt jetzt nicht mehr im Zentrum und er wirkt jetzt halt an anderer Stelle und so haben sich halt die Dinge verändert, ja.
So ist es, ja. Aber genug davon. Es gibt noch genug zu besprechen. Wir werden sicherlich in folgenden Ausgaben nochmal auf Triple H zurückkommen. Jetzt wollen wir den Fokus aber erstmal auf die größte Wrestling-Veranstaltung des Jahres richten. WrestleMania 38, WrestleMania Saturday, WrestleMania Sunday. Ich verliere mal einen Überblick, welches Match an welchem Tag ist. Ist eigentlich auch vollkommen wurscht. Im Endeffekt wird alles von einem Match überschattet. Und dieses Match ist natürlich Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Wir haben schon oft über die Fehde geredet. Wir haben schon oft Roman Reigns als Charakter gehuldigt, würde ich schon fast sagen. Wir haben oft schon Brock Lesnar in seiner jetzigen Form für gut befunden.
Charaktermäßig. Was machst du jetzt? Auch, ne?
Genau. Was machst du aus den letzten Monaten? Wie siehst du jetzt retrospektiv betrachtet die Road to WrestleMania vom Biggest Match of All Time?
Ja, also das Biggest Match of All Time wirkt auf jeden Fall gerade so. Und in der Hinsicht, wie dieses Match beworben wurde, angepriesen wurde, spannend gehalten wurde, teilweise mit attitudesken Momenten, es hat schon immer Spaß gemacht. Der ein oder andere wird sich vielleicht anderswo noch ein bisschen mehr Gewicht gewünscht haben. Darüber kann man streiten. Aber wenn wir uns jetzt hier solo und auf die Frage fokussieren, Brock Lesnar, Roman Reigns, ist man da heiß drauf? Ja, ich glaube, da muss man schon sehr sehr bestimmt in seiner Ablehnung, in einer prinzipiellen Ablehnung von Brock Lesnar und oder Roman Reigns sein, um das jetzt irgendwie schlecht zu finden.
Ja, klar, man muss es ins Gewicht setzen, wenn man sieht, was man alles geopfert hat. Für diese Fehde ist es natürlich vielleicht dann nicht mehr ganz so Gold, wie es scheint, aber wenn man wirklich, wie du sagst, ausschließlich den Strang Lesnar gegen Reigns betrachtet, ist das schon hohe Storytelling-Kunst. Gerade, als Lesnar den Titel wieder gewonnen hat, war ich ja schon ein bisschen so, Mittlerweile ist aber echt so, ich hätte nicht erwartet, dass Lesnar als Face dauerhaft so gut funktioniert. Er funktioniert ja einfach richtig gut und die Fans lieben ihn. Ich meine, das beste Beispiel jetzt, Raw aus Pittsburgh, also das WrestleMania Raw, wir nehmen jetzt gerade Dienstag auf, quasi aus der letzten Nacht. Die beiden Promo-Segmente von Reigns und Lesnar haben perfekt dargestellt, wie diese Fehde läuft. Lesnar ist der entspannte Face, der die Jungs zum Lachen bringt, die Fans zum Lachen bringt, weil einfach diese What-Chance, die Pittsburgh beherrscht haben, der hat sich einfach weggelacht und hat sich gefreut, während Roman Reigns in seiner Charakterdarstellung quasi komplett das Gegenteil gemacht hat. Er hat gezeigt, wie es ihn nervt und dass er sogar Steve Austin smashen würde, wenn er könnte. Und es passt halt perfekt und sie verkörpern das perfekt und strahlen wirklich ein Big Fight Feel aus. Und das hat die Fehde für mich ausgemacht und auch. Und ich weiß nicht, wie man das toppen sollte.
Ja, Brock Lesnar ist auf jeden Fall als Charakter einfach nochmal, ja, das hat einfach alles nochmal eine neue Ebene erreicht seit seinem Comeback, ja. Also er wirkt einfach so entspannt und lässig wie nie. Er hat einfach echt diesen Stone Cold Steve Austin von früher Vibe, ja. Und was er vorher früher so nicht hatte, jetzt ist das irgendwie eine neue Häutung nochmal geworden, der Cowboy Brock. Ja, es gefällt, ja.
Ja, ich fand schon den Money in the Bag Beatbox Lesnar ganz cool, aber das ist schon mal wirklich, wie du sagst, eine andere Ebene. Und wie wir das verkörpert haben, und auch, dass er wirklich fast alles Smackdowns, er hat, glaube ich, alle Smackdowns in den letzten 3-4 Monaten mitgemacht. Das ist auch schon, hilft auf jeden Fall dabei, dass man ihn zu schätzen weiß. Wisst. Die Frage ist, bleibt er uns weiterhalten oder war es das jetzt erstmal wieder?
Ja, das werden wir bei WrestleMania wahrscheinlich bei WrestleMania wahrscheinlich sehen. Wenn er verliert, starker Verdacht, dass das, ja, vielleicht noch einmal Saudi-Arabien, aber dann wieder eine Pause ist.
Was denkst du denn, verliert er oder gewinnt er?
Wenn ich es logisch betrachte, muss Roman Reigns gewinnen.
Es muss sein eigentlich.
Weil, der ein oder andere wird es nicht bekommen haben, aber wenn für nächstes Jahr einfach das Match Roman Reigns versus Dwayne The Rock Johnson noch nicht vom Tisch ist, dann muss es Roman Reigns sein. Also da gibt es eigentlich keine Wahl. Ja.
Ja. Die Frage ist halt, lässt man dann Reigns nochmal ein Jahr den Titel tragen, beziehungsweise wird er beide Titel tragen? Also in den letzten Jahren hat sich ja bei Titel Unifications immer abgezeichnet, dass kurz danach der Titel wieder einer für vakant erklärt wird oder sonstiges. Wie bei Becky Lynch zum Beispiel vor 3 Jahren, was glaube ich. Aber er wird ja nicht ein Jahr beide Titel tragen.
Tja. Oder doch? Ja, aber eigentlich nicht.
Ja, man weiß es nicht.
das ist, was man hört aus so, aus so Kreisen von WWE, klingt so, als ob das nicht erwünscht ist, ja? Letztlich nicht erwünscht ist, dass er dann doch wahrscheinlich irgendwann den WWE-Titel wieder abtreten wird, dass da irgendwie eine Variante ausprobiert wird und da dann doch wieder ein anderer Fokuspunkt für mutmaßlich Raw dann halt geschaffen wird. Vielleicht Seth Rollins, man weiß es nicht. Ich keine Ahnung, das würde darauf noch doch nochmal aufbauen oder Bobby Lashley. Das wären ja alles Optionen. Aber also Universal Champion, ja, kann man sich mal trauen, in diesen Universal-Titel jetzt einfach nochmal ein ganzes Jahr halten zu lassen. Wäre.
Also wenn es so weitergeht wie jetzt, ja, fände ich es jetzt nicht als problematisch.
Ja.
Es wird eine viele Challenge geben, die das nicht so ja sehen.
Es
aber
wird eine Challenge, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Vor allem, wenn man auch, ich habe jetzt ja letzte Woche mit Drew McIntyre geredet. Und er hat ja auch schon natürlich storymäßig angekündigt, dass er den Titel will. Und das ist ja auch die Fehde, von der man ausging, weshalb Drew McIntyre zu SmackDown ging. Nicht um monatelang mit Madcap Moss und Happy Corbin zu fäden, sondern um schlussendlich vielleicht Roman Reigns zu entthronen. Und da ist jetzt ja nach WrestleMania eigentlich der Zeitpunkt gekommen, um das einzuleiten. Und wenn man die beide gegeneinander fäden lässt und im Endeffekt Drew McIntyre als eindeutiger Verlierer rausgeht, ja, ist ein bisschen schwierig für Drew im Endeffekt. Mhm.
Ja. Und das ist die entscheidende Frage. Wo sieht WWE Drew? Weiß ich noch nicht. Also jetzt gerade, wenn man es prinzipiell, wird er beschützt, wird immer darauf aufgepasst, dass er nicht doof ausschaut, sondern eher gut ausschaut. Aber ja, wenn Push comes to shove, wenn Push comes to shove, wie die Amerikaner sagen, wenn es dann wirklich drauf ankommt, entscheidet sich der WWE im Zweifel, die Regentschaft von Roman Reigns unterbrechen. I don't know. Schwierig.
Wir sind halt mittlerweile auch auf einem Level, wenn du es jetzt unterbrichst, ist es halt das Ende, weil so ein Reign kriegst halt, ein Reign von Reigns kriegst nicht mehr so schnell hin. Da brauchst du halt 2 Jahre, um so eine Anzahl an Tagen allein schon zu erreichen. Hm. Und das ist ja schon historisch für die heutige Zeit, dass ein Titel so lange gehalten wird. Man kann der WWE ja oft vorwerfen, dass sie mit dem Titel rumschmeißen, wie sie wollen, aber hier haben sie schon was Großes aufgebaut, wo man auch wirklich sich 10-mal überlegen muss, ob es wert ist, es jetzt zu ändern. Hm. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Titel bei Reigns erst, keine Ahnung, ein Vierteljahr gewesen wäre, als er gegen Rollins gefädelt hätte, dass Rollins die Fehde gewonnen hätte, das Match gewonnen hätte beim Rumble war's, mhm, weil der Rollins einfach so viel Momentum zurzeit hat, aber die Länge der Regentschaft allein hat schon Verständnis in mir hervorgerufen, warum es nicht gemacht wurde.
Mhm. Ja, ne? Es ist halt, ne? So nah hat man glaube ich noch lange niemanden reingeführt an diese Dimensionen von eines Hulk Hogan, eines Bruno Sammartino ganz, ganz früher. Ja, das ist, wenn ein, also, ne, hebt, es wird dann immer, Roman Reigns wird natürlich schon etwas aufgeblasen, ist er am Ende der Goat, ist er ein größer als John Cena, als ein The Rock, als ein Stone Cold Steve Austin, als ein Hulk Hogan? Hm. Eher nicht, würde ich sagen, aber auf jeden Fall, das wäre halt auf jeden Fall jetzt der Weg, so eine lange Regentschaft, um ihn da in dieser Historie zu verewigen, in der modernen Historie.
Auf jeden Fall. Hm. Ja, ich glaube, wir können jetzt noch ewig über Reigns reden, aber wir haben ja noch, auch wenn es alles überschattet, noch andere wirklich besprechenswerte Matches, mhm, oder Segmente, nenne ich es mal. Natürlich jetzt nach der Raw-Ausgabe am naheliegendsten erstmal, ich weiß nicht, ob du das Segment gesehen hast von Vince McMahon und Seth Rollins, war ja quasi, Seth Rollins stürmt hat einen Termin bei Vince McMahon, nachdem er im Büro, um zu erfahren, was mit ihm bei WrestleMania passiert. Nach 2 Stunden Wartezeit kommt er rein und ihm wird dann quasi von Vince McMahon gesagt, dass er ein WrestleMania Main Event Match haben wird mit einem Gegner, der von Vince ausgewählt wird. Man kann hier niemand anderes bringen als Cody. Der Spot gehört zu Cody Rhodes. Hm. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Selbst wenn man Bray Wyatt herholt, das ist Cody Ende.
Hm. Ja, also es ist Also nach allem, was man hört, ist das auch der Plan. Und es hat sich nichts geändert, hat sich nie was geändert an dem Plan, auch nicht in dieser Phase, wo es halt eben anscheinend die Verhandlungen mal gestockt sind oder doch nicht so weit waren, wie es zwischendurch geschienen hat. Ganz klar ist dieser Spot für Cody reserviert. Und außer es gibt noch irgendwie eine Last-Minute-Umplanung, aber davon gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr aus. Von daher, ja, wird es Cody. Und das wird auf jeden Fall ein cooler Moment, weil ja, unabhängig davon, wie groß es dann am Ende nachhinein wirken wird, also die Reaktion für Cody im ersten Moment bei WrestleMania, also siehe Hardy Boys Comeback, siehe Bobby Lashley Comeback, die wird erstmal gewaltig ausfallen, einfach.
Ja. Mhm. Ich habe mir schon gehofft, also es war ja vorgemunkelt worden, dass er erst zu WrestleMania auftritt, aber ich habe schon gehofft, dass er heute nicht kommt, allein schon aus egoistischer Sache, dass ich es einfach so einen Moment mal live miterleben kann, weil ich glaube schon, dass das bombastisch wird.
Mhm. Ja, definitiv.
Die Frage ist, was passiert, wenn es nicht Cody Rhodes ist?
Ja, ich glaube, darüber brauchen wir nicht. Damit brauchen wir uns nicht aufhalten. Also, was soll es sein? Das, also,
man hatte quasi die Punk-Methode angewendet. Und die Punk-Methode hat schon in Chicago letztes Jahr gut funktioniert. Die wird auch jetzt in Dallas sehr gut funktionieren.
Ja, oder auch, wenn man sich selbst kopiert, ist es halt nicht so bedeutsam. Undertaker, ne, in dem, welches Jahr war es? 2018, 2019? Ich glaube,
18, genau. WrestleMania 34,
genau, ja.
Das wäre meine, ja, sag.
Und das war.
Das wäre meine nächste Frage. Siehst du eine Gefahr, dass wir hier eine Art Cena versus Taker Match sehen? Seth Rollins ist von der Ankunft von Cody Rhodes so überrascht, dass er komplett gesmashed wird.
Ja. Und ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, weil einfach von der Logik her, dass ich glaube, WWE will dann auch in solchen Momenten einfach den Fans gar nicht die Gelegenheit geben, runterzukommen oder irgendwie sich zu beruhigen durch die Gefahr, dass dann irgendwie in einem längeren 20-minütigen Match dann irgendwie dieser Moment jetzt irgendwie geschmälert wird durch, ja, okay, das Match finden jetzt vielleicht die Leute zwischendurch doch nicht mehr so interessant. Sondern ich glaube, das wird relativ sehr, sehr kurz, also mindestens kurz, vielleicht sogar sehr, sehr kurz. Also ich kann mir vorstellen, dass das mit einem Crossroads beendet ist. Ja.
Boah. Also, wenn ich denke, Sammy Guevara und Cody haben ja wirklich ein Traummatch hingeliefert. Und jetzt, man muss halt auch schon sagen, Seth ist mindestens ringmäßig auf dem Niveau von Sammy Guevara. Ob es nicht hier sinnvoller wäre, ein 20-minütiges Feuerwerk abbrennen zu lassen?
Ja. Gibt kein richtig und kein falsch, aber ich glaube zu wissen, wo WWE hintendiert. Und das 20-minütige Feuerwerk eher sich für Rückmatch dort und dort aufzusparen.
Monday Night Raw after Raw. After Mania.
Ich schätze nicht. Ich schätze schon, dass dafür Premium Live Event gebucht werden wird, aber ja.
Die Frage, die auf jeden Fall hier noch besprochen werden muss bei diesem. Wir fokussieren jetzt auf Cody, alle reden über Cody, aber es kann nicht genug wertgeschätzt werden, was Seth Rollins hier Woche für Woche abliefert. Wer sich konstant neu erfindet, wie er seinen Charakter verfeinert, es erinnert mich teilweise schon an Chris Jericho, wie er an seinem Charakter konstant schraubt und ihn sich konstant interessant hält und dadurch halt immer ein möglicher Main-Eventer ist.
Ja, also und deutlich, deutlich mehr als viele andere hält er sich interessant und gibt WWE überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwie drüber nachzudenken, so wegen, ja, könnte man den tiefer auf der Card platzieren. Wer sich so reinhängt wie Seth, der ist einfach vorne dran, immer die ganze Zeit, ne? Also auch schon, also mir hat irgendwie, also ich als alter 90er-Jahre-Fan, ich war ja auch richtig begeistert von diesem Segment, von diesem Zitat von Bret Hart, das ist Bullshit, dass einfach die Worte, die seinerzeit den Heel-Turn von Bret Hitman Hart eingeleitet haben, manch einer hat aus Prinzip dann drunter geschrieben im Kommentar so wegen, alte Sachen werden wieder aufgekocht, aber nee, darum geht's hier doch nicht, so wegen so, es ist was anderes, irgendwie einfallslos alte Sachen zu wiederholen, aber es ist eine schöne Sache und ein schöner Gewinn und eine schöne Belohnung für Fans, die lange dabei sind, so kleine Easter Eggs zu verstecken im Programm, und das fand ich total cool.
Das ist wirklich schön. Und Seth macht es auch überragend, deswegen wird er auch dieses Jahr hoffentlich, ich gehe auch stark davon aus, dass er, falls der Titel wieder in zwei Titel gesprengt wird, dass er die B-Variante dann halten darf.
Ja, die B-Variante, genau.
Ja, es ist tatsächlich so sehr offensichtlich jetzt so. Aber du hast gerade von diesen netten Easter Eggs geredet. Da gibt es ja eine andere Storyline gerade, die mit offensichtlichen Easter Eggs überfüllt ist. Und das ist die anstehende KO-Show. Jetzt habe ich immer einen Anfang gemacht bei allen Diskussionen. Jetzt darfst du mal deine Gedanken zuerst äußern.
Ja, also da hat man, ne, es hieß zuerst, soll ein Match geben, dann wurde es ja dann doch kein Match. Aber das, was jetzt mittlerweile draus geworden ist, ja, das ist was, was man am Ende der Show fast setzen sollte, muss, könnte, muss fast. Ja. Also ich glaube nicht, dass naja, ne, Nacht 1 sollte das wirklich mit dem der etwas doch etwas riskanten publikumsmäßigen Reaktion Ronda Rousey gegen Ric Flair enden, Ronda Rousey gegen Charlotte Flair enden. Oder
The Rick is back. Naja.
Oder halt einfach die absolut sichere Nummer, dass die Leute begeistert glücklich nach Hause geschickt werden, wenn der gute alte Stone Cold kommt und Kevin Owens da abfertigt. Und Kevin Owens hat sich auf jeden Fall jetzt auch durch die Art und Weise, wie er da, wie das Ganze rübergebracht wurde, auch nochmal gut. Ja, also er geht nicht als Verlierer aus der Sache am Ende raus.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ich stimme dir zu. Also grundsätzlich bin ich dafür, dass Night One, eigentlich WrestleMania Saturday, von Frauen geheadlined wird. So wie es letztes Jahr auch berechtigterweise war. Aber dieses Jahr hat das für mich keine Berechtigung, da oben zu stehen. Einfach, weil die Fehde nicht so funktioniert in meinen Augen. Und zweitens, weil KO alleine sowas Legendäres gemacht hat in den letzten 3-4 Wochen, dass es einfach verdient zur Headline. Diese Perfektion, würde ich fast schon nennen, was in den letzten 2-3 Wochen da passiert ist. Ich weiß noch, in der letzten Folge ungefähr, vorletzte Folge war das, ja, wenn Stone Cold zurückkommt, dann muss es auch langfristig aufgebaut sein. Es hat mir das nicht gefallen, wie kurzfristig es mit dem Texas angefangen hat. Was ist denn das jetzt für ein Unfug? Und dann ging es los mit der Challenge an Stone Cold. Und dann hat Kevin Owens einfach was abgebrannt. Diese Promos. Es war ja, also, besser geht's nicht. Er alleine hat diese Story aufgebaut und fortgeführt und so weit gebracht, dass sie Headline kann.
Ja, einfach, einfach echt schön. Hat da ein Fan und Bewunderer der Attitude Era den Zauber der Attitude Era mit dem nötigen, und das, was Stone Cold Steve Austin damals aufgemacht hat, modernisiert, gespiegelt, rübergebracht. Einfach das Beste, die beste Art und Weise, was an WWE gut ist, auch wenn es nicht um wrestlerische Klasse im Ring geht, ja, sondern der Unterhaltungsfaktor, den hat Kevin Owens da einfach perfekt reingebracht.
Ja. Und auf was es hinausläuft, ist ja nicht so, wie man Stone Cold WrestleMania-Auftritte gibt, 5 Stunner und Goodies und ein paar Bier, sondern es scheint ja schon eher in die Richtung zu gehen. Ja, also ich glaube, Ryan Satin hat es gepostet auf Twitter. Die Idee fand ich wirklich sehr, sehr großartig, dass die Show am Samstag mit der KO-Show anfängt und das Segment darin endet, dass Steve Austin bereit ist, am Ende der Show quasi Kevin Owens herausfordert und am Ende der Show die quasi in einem Street Brawl gegeneinander antreten. Das fände ich sehr, sehr charmant. Weil da allein schon hast du zweimal den Entrance-Pop vom Steve Austin. Du hast eine unglaubliche Steigerung. Die Leute freuen sich und können wahrscheinlich auch diese Zwischenphasen gut überstehen, weil sie wissen, dass im Endeffekt halt noch was Großes kommt. Mal sehen.
Ja, wenn sie sich das zutrauen, so für wegen, dass Stone Cold Steve Austin nicht nur rednerisch ein Segment trägt, sondern wrestlerisch auch ein zweites eigenständiges Segment. Kannst du kommen, ja.
Wir werden sehen, wir werden drüber reden. Am Sonntagnachmittag, deutscher Zeit. Jetzt aber, ich habe es gerade schon angesprochen, Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. Ich habe schon von meiner eher nicht sonderlich begeisterten Haltung geredet. Wie steht's bei dir? Bist du überzeugt von dem, was du gesehen hast bisher?
Ja, es ist... Ja, man merkt halt, Ronda Rousey ist halt... es ist... Ich finde es generell schwierig. Charlotte Flairs Charakter hat sich für mich ein bisschen totgelaufen und Ronda Rousey ist halt nicht das geborene Babyface, nicht einfach die geborene WWE-Entertainerin, wenn es nicht um ihre Ringauftritte geht. Weil einfach, ja, es ist nicht die. Man braucht es nicht, also ich will das jetzt auch nicht irgendwie verurteilen oder so und so weiter. Ronda Rousey hat ja selber auch darauf hingewiesen, dass sie ein gewisses Sprachproblem hat. So eine Art von zusammen mit Lernschwäche zusammenhängende Sprechschwäche, das macht sich schon bemerkbar und sie ist nicht so, einfach ist nicht die geborene Entertainerin und sie lebt eher mehr von der Aura eben, was sie im Ring kann, was sie sportlich kann, was sie athletisch kann und das schwächt die ganze Nummer und ja, Charlotte Flair als habe ich auch ein bisschen über einfach und das Match kann trotzdem sehr, sehr gut werden, wenn beide einen guten Tag erwischen, wenn beide sich von ihrer besten Seite da präsentieren. Prinzipiell von der Grundanlage finde ich den Aufbau auf die mit den beiden Aufgabegriffen, mit der Repertoire-Erweiterung, um die es da geht, schon auch ja durchaus zielführend. Es hat mich halt vorab nicht so richtig unterhalten.
Ja, unterhalten hat es mich teilweise schon, aber wenn ich aufs Gesamtprodukt bis zu dem Zeitpunkt zurückblicke, fehlt das gewisse etwas. Trotz der Sprachprobleme, nenne ich es mal, die Ronda offensichtlich hat.
Sie ist einfach auch nicht das geborene Babyface. Es ist halt auch echt nur eine Frage der Zeit, bis das wieder kippt. Das kann man ja auch schon, da kann man ja die Uhr danach stellen.
Man merkt halt auch, wie sie offensichtlich sich unwohl in der Rolle fühlt. Also sie hat ja keine Lust an solchen lustigen Promos und alles ist gut, alles Sonnenschein, ich liebe euch alle. Es passt auch nicht zu ihrem Charakter und dass man sie da reinzwingt, ist halt jetzt, hilft dem Ganzen nicht. Was halt eine Alternative wäre, wieso kriegt sie keinen Manager? Also Malcolm Bivens fällt mir ein, der ist wahrscheinlich zu klein für sie, würden sie nicht machen, aber auch Paul Heyman, irgend so. Es gibt doch Dutzende, die gut reden können.
Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht die Vision von WWE, dass die Frauen Manager haben. Weil das ist einfach, das ist eine Tradition, die auch irgendwo darauf beruht, dass der Manager auch irgendwo dazu da ist, den Wrestler größer aussehen zu lassen. Weil einfach so ein kleiner, dünner Manager, der nur das große Mundwerk hat, neben einem großen, breiten Wrestler steht. Ja. Da geht es ja nicht nur darum, ihm die Mikrofonarbeit abzunehmen, da geht es auch irgendwo darum, so eine optische Paarung zu bilden. Und das ist halt immer so eine tricky Sache bei Mann und Frau. Da sieht dann halt die Frau neben dem Mann teilweise kleiner aus und das ist ja auch nicht das Ziel der Sache. Und ich glaube, deswegen ist das nicht so das gewünschte Stilmittel. Generell hat ja WWE, ist Vince McMahon ja nicht der allergrößte Fan von Managern, historisch betrachtet. Für diejenigen, die ganz alt sind, der soll schon darauf zurückgehen, dass er schon Captain Lou Albano gehasst haben soll, den Hall of Fame Manager, in der ersten großen Manager von der WWF. Und das ist nie etwas, wo er so überzeugt drangehangen ist, spätestens seit den 80er Jahren, als die ganz große Ära der Manager auch irgendwo vorbeigegangen ist. Und Paul Heyman ist die große Ausnahme. Und aber ich glaube nicht, dass das für so Frauenfäden groß in Planung ist.
War auch nicht mein Anliegen, es wäre passend aus meiner Perspektive, weil wie es funktionieren kann, sieht man ja an diversen Stellen. Aber glücklicherweise gibt es auch noch ein anderes Frauenmatch, insgesamt drei leider nur, oder dazu mehr, Becky Lynch gegen Bianca Belair. Und jetzt würde ich mir das Wort ergreifen, denn ich habe eine unerwartet große Freude auf das Match. Also ich bin wirklich von dem, was man gemacht hat, mit wenig hat man hier wirklich sehr, sehr viel gemacht.
Ja.
Ich habe das, ich weiß nicht genau, nach dem WrestleMania letztes Jahr habe ich in unserer zweiten Folge gesagt, dass ich jetzt schon genug habe, dass immer die Haare an den Haaren gezogen wird von Bianca Belair. Aber ich habe dieses Raw-Segment heute Nacht geliebt. Es war ein super Segment und es hat mich für eine Go-Home-Folge, eine Go-Home-Episode von Raw vor WrestleMania richtig für dieses Match gehypt und ich will das Match jetzt mehr sehen als vorher. Und das ist eigentlich, was eine Wochenshow vor einem Pay-Per-View machen sollte. Und das gab es bei WWE so, so selten. Und ich habe dann einfach was gemacht mit der Stuhlattacke auch. Also ich nehme beiden richtig ab, dass die einen Kroll gegeneinander haben. Ich nehme Becky Lynch ab, dass sie sich übelst aufregt über die verlorenen Haare. Es sah alles auch bildlich perfekt aus. Also ich habe hier nichts auszusetzen.
Ja, das war wirklich, das war mehr oldschool, ja, als man es kennt. Also da hat sich wirklich einfach Becky Lynch, man merkt ja einfach, dass sie sich reinhängt. Ich glaube, sie hat auch mitbekommen von der, auch ja von uns geäußerten Kritik, also jetzt nicht persönlich von uns, wahrscheinlich hat sie es mitbekommen, aber dass dieser ganze Charakter Heel Becky Lynch so eine schlechte Idee ist, die nicht so richtig funktioniert. Und ich habe den Eindruck, dass sie echt alles tut und alles versucht, um da das Gegenteil zu beweisen, um diese Entscheidung, die sie selber getroffen hat, zu rechtfertigen. Und ja, also das gelingt ihr schon. Ja. Also jetzt gerade auf jeden Fall.
Und man muss halt auch sagen, einfach, dass Becky Lynch einfach so gut ist, dass dieser Heel-Run, der am Anfang schon ein bisschen gestockert hat, mittlerweile wirklich gut funktioniert.
Ja, jetzt hat sie auch wirklich eine Gegnerin auf Augenhöhe in Bianca Belair. Also jetzt in der Phase, wo es wirklich drauf ankommt, da hat sie auch die passende Gegnerin. Das ist ein gutes Zusammenspiel der beiden. Und also die Fehde funktioniert auf jeden Fall.
Und was ich wirklich ein kleines Side-Note, den ich interessant fand bei Raw, Pittsburgh war ja wirklich sehr verliebt in What Chance. Und Brock Lesnar hat What Chance abgekriegt, Roman Reigns hat What Chance abgekriegt, Bianca Belair nicht. Also schon, ihr wird auch zugehört und ihr wird Respekt entgegengebracht. Mhm. Und John Rossap hat es, glaube ich, gesagt, er hat sie im AEW Locker Room umgehört und gefragt und da wurde wohl unisono gesagt, dass sie beeindruckt davon sind, welche Star Power Bianca Belair hat.
Absolut. Und absolut. Eine der ersten Erfolgsgeschichten der vergangenen WWE-Jahre.
Ja, tatsächlich, ja. Ja, ein anderes Match, auf das man sich grundsätzlich freut, unabhängig vom Aufbau, AJ Styles gegen Edge.
Ja.
Ich würde sagen, das Match lebt vom Match, oder?
Das Match lebt vom Match, ja. Diese Neuerfindung von Edge, Jericho-esque, also Jericho 2008-esque, die Reduktion von allem, von der Musik, von neue Kleidung, die Haare abzuschneiden, das hat er sich dann doch nicht getraut. Naja, wäre in eine altersgerechte Frisur, aber okay. Aber sonst, ja, einfach diese Verdüsterung, dieses in Richtung auch so in die Richtung des Films No Country for Old Men, von dem ja auch Chris Jericho seinerzeit inspiriert war. Ja, gut gemacht, aber irgendwo fast ein bisschen verschwendet, weil irgendwo, ja, es spielt fast schon zu sehr eine Nebenrolle. Dass ich das fast diesen ganzen Aufwand jetzt fast irgendwo ein bisschen falsch geleitet fand. Weil irgendwo wird die Bedeutung der Fehde zwischen Edge und AJ Styles dem Ganzen nicht so ganz gerecht.
Ja. Ich bin auch der Meinung, dass der Turn komplett verschwendet war.
Hätte man sich vielleicht später aufheben können, vielleicht für den Sommer.
Ja. Weil die Fehde war halt, ist einfach bis jetzt, ist ja keine wirkliche Fehde.
Ja. Ja, und das hätte man echt einfach auch nach WrestleMania machen können, ja, als nächste Wendung der Fehde.
Ja. Da ist jetzt irgendwie alles überhastet worden. Da hätte man auch vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hätte er bei WrestleMania per Roll-Up verloren, wäre auch ein Ideal gewesen. Aber was auch immer passiert wäre, dann hätte er auch vielleicht Verständnis von den Heel-Turn gehabt. Der Heel-Turn kam ja aus dem Nichts und war komplett ohne jeglichen Sinn eigentlich, komplett sinnbefreit. Aber auch durch den Turn hat sich an meiner Vorfreude nichts verändert. Es gab jetzt kein Segment, wo ich dachte, boah, krass. Es hätte genauso gut hier Face gegen Face heißen können.
Ja, stimme ich dir zu, ja.
Schade.
Aber wird ja trotzdem ein tolles Match und deswegen, das ist ja auch irgendwo die Hauptsache, aber Ja, das hat mich auch irgendwie so zwiegespalten zurückgelassen, ja.
Bobby Lashley kommt zurück und trifft gegen Omos an. Omos, wie auch immer man ihn ausspricht.
Sehr spannende Konstellation, weil
Ja.
da wirklich, da bin ich wirklich nicht so schlüssig oder nicht so, kann ich nicht so ganz abschätzen. Deswegen ist das jetzt der Abgesang auf Omos? Und ist das jetzt der Abgesang auf Omos oder ist das sein Start?
Also, ich glaube, mittlerweile ist klar, dass Omos langfristig kein Geld ist. Also, da fehlt einfach was. Er ist kein Big Man, der langfristig oben mitspielen kann. Meiner Ansicht nach ist das jetzt klar. Was aber bei Omos Geld bringt noch zum jetzigen Zeitpunkt ist, wer ihn das erste Mal besiegt. Also wirklich clean. Und ob da Bobby Lashley die richtige Karte ist, wage ich zu bezweifeln, ob es nicht sinnvoller ist, Bobby Lashley jetzt verlieren zu lassen. Ich glaube, Lashley schadet es mittelfristig nicht, hier verloren zu haben. Über die Goldberg-Niederlage letztes Jahr im Herbst redet auch keiner mehr. Er hat das Standing mittlerweile, um sowas verkraften zu können. Wenn Omos allerdings jetzt verliert, dann war es das im Endeffekt.
Ja, dann war es das. Die Schummellösung ist natürlich, lass Omos unfair gewinnen, dann hältst du die Option offen, den Fall Omos noch ein bisschen weiter zu beobachten
Ja.
und die Niederlage dann später eventuell nachzuholen. Weil, ne, nach allem, was man sieht, ich glaube, Bobby Lashley wird da nicht als der klare Verlierer aus dieser Sache herausgehen, weil Bobby Lashley ist dann doch irgendwo zu wichtig. Und doch irgendwo gerade in der Logik von WWE immer so der sichere Titelkandidat, der warm gehalten wird für einen eventuellen Titel ran. Gerade jetzt auch dieser zwischenzeitlich unterbrochene, eigentlich recht klar ersichtlich wirkende Wandel zum Babyface. Ja, ne? Ich las die Theorie, vielleicht könnte MVP eine Rolle spielen gegen Bobby Lashley
Ja,
turnen
klingt
gegen
sinnvoll.
und Omos unter seine Fittiche nehmen. Das wäre eine Variante. Omos kann, glaube ich, auch einen Manager gut gebrauchen eigentlich. Und dann könnte man das Experiment vielleicht noch eine Weile fortführen, ist vielleicht die elegantste Lösung jetzt aus dieser durchaus trickigen Frage. Ja.
Ja, die MVP-Möglichkeit klingt auch sinnvoll. Ich meine, war es bei Raw auch nicht dabei. Vielleicht kann er dann endlich mal Cedric Alexander und Shelton Benjamin zurückholen. Wer weiß.
Das wäre vielleicht eine Gruppierung, die man um Omos aufbauen könnte mit Cedric Alexander und
Das Pain-Business
Shelton
vielleicht
Benjamin.
nennen.
Ja, der Hurt Business, so könnte man es nennen, ja.
Aber wollen wir uns nicht so lange damit aufhalten, weil es gibt ja noch wirklich ein Match, was ich unbedingt ansprechen muss, weil es einfach verdient hat. Johnny Knoxville gegen Sami Zayn. Wie viel Liebe und Hingabe in diese Fehde fließt, ist unglaublich. Hier ist wirklich mal, es ist wirklich eine Fehde, die man so im Wrestling-Business noch nicht gesehen hat. Also ich zumindest nicht. Ich finde es unglaublich unterhaltsam und freue mich aufs Match. Es wird kein Leckerbissen, aber man kann da, glaube ich, wirklich viel coole Sachen erwarten, die man so vorher vielleicht noch nicht mal gesehen hat. Vielleicht ein paar Jackass-Pranks mit eingebaut und aber allein schon der Weg zu dem Match war es für mich wert, Johnny Knoxville dann so hier einzubauen.
Ja, Sami Zayn hat sich da reingeworfen und alles rausgeholt, sag ich mal so.
Ich meine, der hat sogar FaceTime-Calls, während er gebadet hat, angenommen. Es ist einfach, der Typ ist einfach überragend cool.
Ja, also man merkt schon wirklich, also was er da begründet hat für seine Vertragsverlängerung, dass er da total glücklich ist bei WWE und keine Frage hat und richtig große Freude hat und daran aufgeht, was er da tut, gerade auch charaktermäßig. Das kauft man ihm auf jeden Fall jetzt mal deutlich mehr ab,
Ja.
nochmal deutlich ab, wenn man sich dieses Wirken in dieser Fehde da anschaut. Bei Johnny Knoxville, ja, keine Ahnung, was von ihm letztlich dann im Ring zu erwarten ist, hat es beim Rumble ordentlich, aber jetzt nicht übergut gemacht, also nicht super schlecht für einen Promi schon okay.
Wird kein Bad
Was,
Bunny.
genau, ja, nein, kein Bad Bunny, was ihn drinsteckt, das ist ja auch eine Altersfrage, ist ja auch eine Vorschädigungsfrage bei all den Sachen, die er da schon mitgemacht hat, angeblich ja bis hin zur Hirnblutung, was mir ein bisschen Sorge bereitet hat, ehrlich gesagt, jetzt in Vorausschau auf dieses Match. Ja, aber das kann immer noch schief gehen in der Art und Weise, wie man das strickt, weil man kann sich da vielleicht auch verschätzen, aber es kann auch ganz okay werden, wenn man es richtig anstellt.
Ich meine, ich bin halt komplett 100% Generation Jackass. Ich habe mich danach auch in Bücher gestürzt in meiner Jugend wie so ein Affe. Aber es war halt komplett meine Zeit damals und ich finde die Konstellation, die man hier geschaffen hat, gerade, ich glaube, für alle Wrestling-Fans in meinem Alter, ist es ein ziemlich cooles Ding, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ja, aber ich glaube, die anderen Matches können wir grundsätzlich außen vor lassen. McAfee gegen Theory. Schauen wir mal. Pat McAfee ist ein überragender Kommentator, aber schauen wir mal.
Schauen wir mal, wie Cole zeigen lässt, überrascht. Was er kann, hat er ja schon gezeigt auf jeden Fall bei NXT und gegen Adam Cole. Und ich habe neulich erst irgendwie mitbekommen, dass dieses Match auch gar nicht wirklich durchchoreografiert war, sondern dass das auch wirklich spontan, dass es einfach da Adam Cole die Calls gemacht hat und er Pat McAfee mit seinem Engagement da durchgeleitet hat. Also das fand ich auch nochmal zusätzlich beeindruckend, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt.
Wird bei WrestleMania wahrscheinlich noch ein bisschen anders laufen, aber dann gibt es noch den anderen Promi.
Ach genau, den Mr. Paul, Logan.
Ja, muss ich ehrlich sagen, das hat bei Raw eigentlich jetzt schon, da ist jetzt bei Raw auch einfach die letzte Luft, die da vorhanden war, eigentlich schon rausgegangen, weil letztlich hat Raider seine Rache bekommen und keine Ahnung. Da muss es irgendwo, weiß ich nicht, worauf das dann noch hinausläuft, ob das jetzt dann eher auf eine Dynamik zwischen Miss und Logan Paul da am Ende hinausläuft, aber ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht die Generation Logan Paul, wie der eine oder andere vielleicht weiß, deswegen, betrachte ich das als,
ist tatsächlich, neutral, dass der jetzt schon die Maske zurückgekriegt hat, war schon gefühlt verfrüht.
Ja.
Aber lass uns auch mal eine Sekunde drüber reden, was es bis jetzt nicht auf die Karte geschafft hat und beziehungsweise was du hast es auch als Überschrift in deinem Raw-Bericht benutzt, was denn aus den Midcard-Titeln passiert, was da gerade passiert. So, ich meine, guckt man sich den Titelträger Ricochet an, der mit großen Ambitionen in seinen Titelrun gestartet ist, jetzt innerhalb von 4 Tagen 3 Matches verloren hat mit einer Matchzeit von insgesamt addiert ungefähr 10 Minuten. Und das kurz nachdem Razor Ramon von uns gegangen ist, wo man einfach alles hatte, um ein emotionsreiches Gedenkmatch für ihn an den Start zu bringen. Warum?
Ja, wir sehen hier wieder schön den Philosophieunterschied zwischen WWE und AEW. AEW hätte das genauso gemacht, denke ich. WWE sagt aus der Überzeugung heraus, nee, das lenkt ab von Roman Reigns versus Brock Lesnar. Und man sieht jetzt eigentlich eindeutiger denn je, dieser Intercontinental-Titel wird beibehalten, weil man den als Vehikel halt immer noch mal hier und da gebrauchen kann, um ihm mal irgendwen zu geben oder um irgendeine Story darum zu stricken. Aber eigentlich ist dieser Intercontinental-Titel und auch der US-Titel ist eine große Lebenslüge, weil es sind eigentlich zwei Einzeltitel zu viel für WWE, so wie WWE konzipiert ist. Und es liegt jeder Fokus auf Universal-Title, auf WWE-Title und auch der WWE-Title ist zeitweise schon kritisch. Intercontinental US-Title sind einfach echt nur, sind echt, ja, die hängen am Tropf, werden mit durchgeschleppt, das sind Dead Titles Walking, sagen wir es mal. Sagen wir es mal ganz hart, ja. Also, das war schon eigentlich beschlossen, es abzuschaffen und hat in dem Kontext auch Sinn gemacht, aber man hat sich dann doch nicht getraut, das so beizubehalten und man kommt dann doch immer wieder drauf zurück. Aber einfach das, was dieser Titel mal war, in dem vergangenen Jahrtausend, in dem vergangenen Jahrhundert, das wird er nie mehr werden und keine Ahnung. Irgendwann kann man sich doch mal durchringen zu sagen, komm, lass stecken, lass bleiben. Das ist einfach, weil irgendwo ist das auch, man veralbert damit das Vermächtnis, dass da eben die Stars als der Titel eine Bedeutung hatte, damals hatte, weil es ist sich immer zurecht gelogen, wenn man behauptet, so wegen, ja, dieses Vermächtnis knüpft man jetzt an. Man tut es nicht wirklich.
Ist halt auch eine Farce, wenn man bedenkt, dass man sich dann doch schon als Fan, als Zuschauer freut, wenn dann einer belohnt wird, der lange zurückgehalten wird, wie halt jetzt Ricochet. Mhm. Und der dann halt, der Titelgewinn eigentlich mehr Strafe als Gewinn ist. Das ist dann halt schon ärgerlich also für Zuschauer, für ihn selbst.
Also ich meine, das wäre ja auch echt wirklich nicht nötig gewesen, diesen Austin Theory hätte man auch gegen jemand anders einen klaren Sieg geben können. Das wäre doch scheißegal gewesen, ja. Aber irgendwo, man hat ja fast das Gefühl, das ist irgendwo Absicht, ja.
Genau.
Man
kriegt ja nicht mal einen Spot bei der WrestleMania, die über zwei Tage geht.
Ja.
Es ist alles schon sehr unverständlich und fast schon kommt es einem so vor, ob es gewollt dagegen geht.
Ja, also so, I don't know, also, keine Ahnung, wenn er nicht zumindest den Titel hätte, würde ich mich fragen, ist er auf einer Liste mit Commander Aziz, mit den Viking Raiders, mit die vielleicht nach WrestleMania nicht ihr Telefon abnehmen sollten.
Ja.
Ich weiß es nicht. Richtig. Ja. Naja.
Aber jetzt sind wir gerade schon bei den Flops. Was sind denn, abgesehen von der Missachtung von Finn Balor und Ricochet, also den Midcard-Titelträgern, deine Flops der Road to WrestleMania? Hast du noch irgendwas im Kopf, wo du denkst?
Also in dem Kontext muss man schon mal sagen, dass das echt leider auch so als Nachricht zurückbleibt aus dieser Road to WrestleMania, dass das Projekt Damian Priest dann wohl auch schon wieder gescheitert ist.
Ja.
Ja. Also hoffnungsvoll gestartet, erste Hälfte nach WrestleMania im letzten Jahr, jetzt wieder einer von vielen, den man anscheinend aufgegeben hat, ja. Und nicht mal nach diesem Heel-Turn, nicht mal nach dem Heel-Turn irgendeine Bewährungschance gegeben hat und irgendwo zum Schluss gekommen ist, okay, nee, das ist nicht WrestleMania würdig, was da jetzt ist. Diese Fehde, dieser Charakter, oh, das ist schon ein harter Tritt ins Gemächt. Ja, aber überrascht es total? Nein, denn wir hatten es ja schon x-mal und man hätte gedacht, könnte diesmal anders werden, weil Damian Priest erfüllt ja eigentlich vieles von dem, was WWE haben will. Aber es ist auch irgendwo, ne? Also schönes NXT 2.0, wenn das halt jedes Mal wieder so läuft, dann hat vielleicht auch ein Bron Breakker nicht viel mehr Hoffnung als ein Damian Priest, das weiß ich nicht. Ne?
Hoho, werden wir mal sehen.
Das ist gut. Fies,
das Konzept von NXT 2.0 ist ja auch ein bisschen mehr auf Main Roster ausgelegt, deswegen würde ich mal die Vermutung an den Tag legen, dass es doch vielleicht anders laufen könnte.
Ja, aber ne, hast du das Gefühl, Damian Priest ist da eigentlich, ich meine, der hat seinen WrestleMania-Platz bekommen. Er hat eigentlich eine gute, naja, gute andererseits. Ricochet und Aleister Black hatten auch ein gemeinsames WrestleMania-Match und das sah da zu dem Zeitpunkt auch noch vielversprechend aus und was draus geworden. Ne. Ja, keine Ahnung. Der Fehler lag nicht bei NXT, habe ich ja schon hier x-fach ausgebreitet, der Fehler liegt nicht bei NXT, der Fehler lag darin, was man im Main-Roster macht. Und wenn man im Main-Roster an der Art und Weise mit des Main-Rosters nicht verändert, dann wird das Ergebnis oft wieder dasselbe sein.
Ja, genau. Das war definitiv ein Flop. Mein Flop ist neben Happy Corbin gegen Drew McIntyre, wo man, glaube ich, nie explizit drüber sprechen
müssen. Ich erwähne vielleicht nochmal kurz, Madcap Moss ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen. Ich glaube, der wird deutet sich an Babyface-Turn an, so wie das zuletzt gelaufen ist. Und ich glaube, das kann man ganz mal ganz interessiert verfolgen, weil der hat...
Er wurde sogar von
Jericho
gelobt. Also, ja, da kann man mal gucken, was da passiert, wenn er mal ein nicht ganz so nerviges Gimmick hat. Aber mein Top-Flop neben der Midcard-Titel ist die Missachtung der Women's Division. Ich meine, wir haben dieses lieblose Fatal 4-Way Tag Team Titelmatch und zwei Einzelmatches um die Titel. Alles gut, aber Xia Li, Shotzi, Alexa Bliss, Aliyah, was ist mit... Man hat Lita zurückgehört. Warum hat man nicht Lita in irgendein sinnvolles Story reingebuckt? Die Bellas waren noch bereit. Wieso hat man die nicht gescheit in die Tag Team involviert? Was mit Bayley und Asuka? Ich weiß nicht, vielleicht sind die noch verletzt, krank weiterhin, wer weiß. Da war so viel Potenzial. So viel Potenzial und nichts draus gemacht. Das ärgert mich. Und wenn du 14 Matches hast und drei davon sind Frauen-Matches, ist es halt.
Ja, und ne, vor allen Dingen halt WWE ist nicht. WWE hätte das Material
damit. Genau, richtig.
Ja.
Ich meine, ich weiß nicht, ob du meinen Tweet gelesen hast vor ein paar Wochen, der allein schon die qualitativ hochwertigen Wrestler in der über alle vier Brands in von WWE drüber, UK, NXT, UK, NXT, SmackDown, Raw. Ist unglaublich, was da für eine Qualität ist. Hm. Man kriegt es einfach nicht hin, da gescheit was auf die Beine zu stellen für die größte Show des Jahres. Das ist so... Ah!
Nee, mehr Vertrauen als in eine Titelfehde. Eine Titelfehde, das war's. Eine Titelfehde pro Brand, das war's. Und der Rest ist Füllmaterial. Ja.
Genau, und das ist... Boah. Dann zum Abschluss, wir wollen ja positiv enden, weil ich mich ja auch auf meine Reise freue und auch allgemein es viel gibt, worauf man sich freuen kann, glaube ich, an diesen Tagen. Die Tops, da fange ich natürlich an mit Seth Rollins und Kevin Owens, die seit, ich glaube, seitdem der Seth Rollins das Number One Contender Match gewonnen hat, für Day One auf einem anderen Level agieren. Und der dir diese Woche leider gefehlt hat und hoffentlich trotzdem einen guten WrestleMania-Spot kriegen wird, endlich darf er scheinen, so wie er es kann. Tschüss, thank you, Chad Gable. Es ist unglaublich unterhaltsam, wie er sich Woche für Woche ins Rampenlicht tritt und auch wirklich, ich habe nicht gewusst, dass er so gut am Mikrofon ist. Hm. Und das hat er in den letzten Wochen gezeigt, Monate, und ich habe bloß die Befürchtung, dass es das auch schon wieder war.
Ja, die habe ich auch, ja. Er ist einfach nicht derjenige, über den sich WWE freut, wo sich WWE freut. Ach ja, okay, hat er jetzt gerade mal kurz zu sich gefunden. Aber ja, keine Ahnung, ne? Das hat WWE jetzt auch erfreut mitgenommen, dass dieser Act Rusev in English eine Weile gut funktioniert hat. Aber das heißt nicht, dass in English danach weiter gefördert worden wäre. Ne?
Aiden English und Chad Gable sind da schon.
Ist natürlich völlig anderes Niveau, aber letztlich in der Wahrnehmung von WWE scheint es nicht so weit auseinander zu sein, weil klar, außer dass man Chad Gable verlässlicher in Matches stecken kann, in denen er am Ende besiegt wird, dass die dann auch gut unterhaltsam, qualitativ hochwertig sind. Aber trotzdem sehe ich langfristig nicht, dass WWE dran bleibt an dem Ball.
Ja. Und bevor ich dir noch einen Top gebe, würde ich gerne auch noch einen weiteren Top nennen, weil wir jetzt viel berechtigterweise drauf rumgehackt haben in den letzten Monaten. Der Build-Up zu Stand and Deliver ist größtenteils sehr, sehr annehmbar. Und die Card verspricht auch Spaß zu machen. Gunther vs. LA Knight, das Women's Fatal 4-Way Match, das Tag Team Triple Threat Match, das Leather Match für den North American Titel. Also ich glaube, es wird eine ziemlich, ziemlich gute Veranstaltung.
Ja, ich man kann sich auch, glaube ich, auch wirklich auch mal freuen, dass die mal rauskommen aus diesem Biotop da und endlich mal wieder von einem richtigen Publikum reden. Wahrscheinlich MSK werden sich, glaube ich, in besonderem Maße freuen,
ja.
dass die nicht aus irgendwelchen persönlichen, dass die nicht in dieser aus irgendwelchen lächerlichen Gründen da aus Prinzip immer ausgebuht werden, obwohl sie eigentlich die Babyfaces sind, weil sie irgendwem den fünf Leute da ja, irgendwie auf dem Stift getreten sind, ich weiß es nicht. Komische Geschichte. Das kann man wirklich dann auch interessiert verfolgen, dass die da echt auch mal wieder rauskommen und halt eben verdiente Leute wie eben Gunther, Imperium, Brownbreaker da dann auch mal vor einer größeren Kulisse auch mal glänzen können. Und ja, wäre schön, wenn das dann auch hält, was es verspricht. Ja,
ja, genau. Und den letzten inhaltlichen Aspekt übergebe ich an dich, Martin.
Was soll ich noch sagen?
Freust du dich? Was ist dein absolutes Highlight? Was ist deins, wo du denkst, yes, endlich?
Ich glaube, es ist einfach jetzt das große Zusammenspiel aus so wegen so. Ich freue mich, was WWE jetzt auspackt an unterhaltsamen Momenten und an coolen Momenten. Und für mich ist einfach der generell große Top so wegen so. Bei WWE, sie haben jetzt generell das, was ihnen, also vor dem, es war schon letztes Jahr vor dem SummerSlam auffällig, jetzt ist es vor WrestleMania nochmal auffällig, so von wegen so, wenn die eine Show, große Show vor der Brust haben, dann tut es ihnen unendlich gut, weil sie dann endlich eine Richtung reinbekommen und da dann auch wirklich Fokus drin ist und dann auch an mehreren Fronten was gut funktioniert. Und das hat diesen WWE-Shows in den vergangenen Wochen einfach unheimlich, unheimlich gut getan. Und das hat sie auch echt wieder viel besser anschaubar gemacht als in anderen Phasen des Jahres. Und das, wenn das jetzt irgendwie einen schönen Höhepunkt nimmt bei WrestleMania, ist doch für alle Wrestling-Fans erfreulich und schön.
Hätte man kaum schöner sagen können. Und mit diesen Worten sage ich danke fürs Zuhören. Wie schon am Anfang erwähnt, wir werden über Sport 1, Facebook Wrestling, für meine privaten Instagram und Twitter Accounts, @Hilton Markus und auch @WrestlerZähler gut über WrestleMania berichten. Folgt uns da. Die Kollegen aus dem Social Team werden heute im Laufe des Abends, also Dienstagabend bis Donnerstagabend, eine Umfrage, glaube ich, erstellen, was ihr von vor Ort gerne sehen, hören, lesen wollt, und wir werden versuchen, das umzusetzen. Könnt ihr euch gerne
gerade auch noch Breaking News, Steve Austin, Kevin Owens, Confrontation to Main Event WrestleMania 38-9-1. Haben wir das ja auch noch abgefangen.
Geil, ja. Gut. Sinnvoll. Darüber werden wir berichten, so wie über alle anderen Sachen, die passieren. Gebt euren Input. Ich probiere es umzusetzen. Martin wird hier die Texte und alles rausballern, was geht. Wird großartig. Bis dahin könnt ihr gerne uns hier liken über Spotify, über Apple Podcasts. Hört uns, wo ihr Podcasts hört, und erzählt weiter von uns. Es hilft uns, damit wir hier am Leben bleiben. Martin, wir sprechen uns am Sonntag nach WrestleMania Saturday wieder.
Genau. Und ich spreche dir die große Freude dabei.
Es wird danke. Schön. Ja. Erstmal muss der negative Corona-Test kommen, und dann geht's ab. Bis dahin sprechen wir uns bald wieder. Ich freue mich. Danke fürs Zuhören und good fight, good night.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.